Spektakuläre Hacks, staatlich gesteuerte Cyberbanden und teils haarsträubende Sicherheitslöcher in IT-Produkten beherrschen die Schlagzeilen. Auf der weltweiten IT-Security-Bühne ist einiges los. Gerade neue Technikakteure wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing bringen eine neue Dynamik in das Sicherheitsdrama. Und das auf beiden Seiten, bei den Angreifern wie den Verteidigern. Hallo, ich bin Martin Bayer, Chefredakteur für die B2B-Marken bei Foundry hier in Deutschland und begrüße Sie ganz herzlich hier bei Tech Talk und einer neuen Podcast-Folge von Computerwoche CIO und CSO. Ja, mittlerweile geht es nicht mehr um die Frage, ob ein Unternehmen gehackt wird, sondern wann es passiert. Wer dann nicht gut darauf vorbereitet ist, auf den Fall der Fälle, riskiert die Existenz seines Betriebs. Und genau darüber wollen wir heute hier sprechen, und zwar mit einem ausgewiesenen IT-Security-Experten, der die Szene seit vielen Jahren sehr genau beobachtet. Bei mir ist heute Thomas Schumacher, seines Zeichens Cybersecurity-Lead bei Accenture. Hallo Herr Schumacher, schön, dass Sie heute hier bei uns sind.
Hallo Herr Bayer, vielen Dank, dass ich bei Ihnen da sein darf, und hallo liebe Zuhörer, ich freue mich sehr.
Ja, Herr Schumacher, ich habe es gerade schon angesprochen, Stichwort künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Wie verändern denn aus Ihrer Sicht diese Technologien die Angriffsvektoren?
Zunächst mal, Herr Bayer, wir leben in einem sehr spannenden Zeitalter gerade, weil nicht nur die beiden genannten Technologien erzeugen doch einen massiven Wechsel und Veränderung in dem, wie wir Business heute treiben und wie wir auch Technologie einsetzen. Und wie immer haben großartige technische Neuerungen natürlich auch Downsides. Der französische Philosoph Paul Virilio hat ja mal gesagt, die Erfindung des Schiffs hat auch das Schiffswrack sofort mit erfunden. Und das trifft auf die beiden von Ihnen genannten Technologien natürlich mehr denn je zu, weil beide Technologien bieten herausragende Chancen für die Menschheit und für unser Zusammenleben, aber kommen natürlich auch mit neuen Risiken. Und es ist nicht so, dass die beiden Technologien die heutigen, die bekannten Angriffsvektoren obsolet machen. Die bestehen nach wie vor. Aber die heutigen Technologien werden die Angriffsvektoren, die wir heute kennen, nochmal deutlich erweitern. Aber es gibt natürlich auch Potenzial, dass uns die neuen Technologien helfen können, um eben auch mit den alten Angriffsvektoren besser, schneller und sicherer umzugehen. Jetzt kann man dann natürlich die Frage stellen, was überwiegt? Ja, werden wir mehr davon nutzen, als dass es uns mehr schadet? Und ich glaube, das ist tatsächlich gerade die spannende Situation, in der wir sind, herauszufinden, wie können wir diese Technologien für uns nutzbar machen? Wie können wir die Risiken eben kontrollieren? Und wie können wir potenziell Gefahren schnell erkennen und auch schnell dann eben abwehren? Und Sie hören an dem letzten Satz, das haben wir schon mal besprochen, das ist nichts Neues. Also die Patterns, die Mechanismen sind die gleichen. Schnell erkennen und schnell beseitigen, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg bei beiden.
Es hört sich für mich wieder so ein bisschen nach dem klassischen Hase-Igel-Rennen an irgendwo. Gerade wenn ich mir anschaue, was mit KI heutzutage alles möglich ist, gerade so in Sachen Phishing-Attacken. Also wenn ich versuche, eine E-Mail aufzusetzen oder einen Telefonanruf mit der Stimme eines hochrangigen Managers, von dem ich mir eine Audiodatei aus dem Internet heruntergeladen habe, das täuschend imitierend nachmachen kann und dann mit Hilfe von KI quasi meinen Finanzmitarbeiter dazu bringe, hier eine schnelle Überweisung zu tätigen. Das wird ja immer raffinierter, immer echter, immer besser. Was kann man gegen so eine Raffinesse heute tun? Muss man mehr denn je so am schwächsten Glied in der Sicherheitskette ansetzen? Also sprich, dem Mensch vor dem Rechner den noch besser, noch mehr sensibilisieren? Was ist da aus Ihrer Sicht der Hebel, der da am vielversprechendsten aussieht?
Sie haben gerade zwei sehr schöne Beispiele genannt. Und zwar das eine, Phishing-Attacken, für was Traditionelles, was es ja gibt und was ja heute den Großteil des Cyberschmerzes für viele Unternehmen ausmacht. Und Sie haben das Thema Deepfake genannt, was eben die Angriffsvektoren nochmal deutlich erweitert. Ich würde gerne auf beide kurz eingehen, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie die Technologie eben diese beiden Angriffsvektoren unterstützt. Wie gesagt, Phishing haben wir schon immer. Und wenn man sich an die Anfänge von Phishing-Attacken erinnert, dann waren das sehr oft in schlechtem Deutsch formulierte E-Mails, meistens noch mit einem ganz seltsamen Hintergrund. Irgendein Onkel aus Afrika möchte gerne eine Erbschaft in Milliardenhöhe loswerden und Sie sind jetzt der Erbe und geben Sie bitte Ihre Kontonummer an. Wenn man sich die Möglichkeiten von Phishing-Attacken unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz heute anschaut, dann sehen wir eins, die Phishing-Attacken werden individueller und sie werden professioneller. Im Übrigen, auf was wir uns ja bei der KI heute zunutze machen, ich kann heute mit Hilfe von KI in exzellenter Qualität einen 10-seitigen Text ja in Sekunden übersetzen lassen in jede beliebige Sprache. Ich will nicht sagen, dass die fehlerfrei ist, aber in einem sehr, sehr hohen, in einer sehr guten Qualität und auch einem sehr hohen Niveau. Und im Grunde genommen passiert das Gleiche mit Phishing-Attacken. Während ich früher eher ja einen allgemeinen Weitwurf mit Phishing-Attacken gemacht habe und mal geschaut habe, wer drauf reinfällt, kann ich heute sehr einfach die Phishing-Attacke für den Herrn Bayer maßgeschneidert konfigurieren. Und ich kann mich da eben auch mit Hilfe von öffentlich bekannten Daten ein sehr gutes Profil erstellen, was dann auch auf Sie zutrifft. Warum ist das schwierig? Weil eben die Chance, dass Sie am Ende auf diese Phishing-Attacke reinfallen und auf den Link drücken, auf den Sie drücken sollen, die wird damit erhöht und damit eben das Risiko auch erhöht. Da sehen Sie einfach, KI erhöht die Qualität, erhöht die Geschwindigkeit, es wird individueller und am Ende ist die Gefahr, eben kompromittiert zu werden, viel, viel höher, als es vorher war, weil es noch schwieriger zu erkennen ist. Im Falle von Deepfake haben wir tatsächlich die Erweiterung des bestehenden Angriffsszenarios. Warum? Weil eben durch Deepfake auch Sprache und vor allen Dingen auch das Bild, also Video, nicht mehr sich als sicher klassifiziert werden kann. In der E-Mail konnte man immer sagen, okay, ist die jetzt fake oder nicht? Wenn man aber mit seinem Chef am Telefon telefoniert hatte, war das eigentlich eine hundertprozentige Garantie, dass der Adressat auch wirklich derjenige ist, der hervorgibt zu sein. Noch mehr natürlich, wenn ich ihn sehe dabei. Davon müssen wir uns heute lösen. Das heißt, mit Hilfe von Deepfakes kann ich in erstaunlich guter Qualität aus nur wenigen Datenpunkten, die ich auch öffentlich einsammeln kann, Personen dazu bringen, eben Dinge zu sagen und auch Anweisungen zu geben, die eben auf den ersten Blick auch wirklich täuschend echt wirken. Ja. Und damit haben wir wirklich eine Dimension erreicht, wo eben das Thema Deepfake vor allen Dingen eine sehr hohe Treffsicherheit hat. Und Sie kennen oder wir kennen alle die Fälle, die durch die Presse gegangen sind, in Japan, wo eben jemand über Teams auch ein Bild gesagt hat, dass irgendeine Aktion ausgeführt werden sollte und am Ende des Tages sind dort Millionen Transaktionen gelaufen auf Basis von einem gefälschten CTO war es, glaube ich, damals, der eben eine Anweisung gegeben hat, irgendeinen Betrag zu überweisen. So, das ist das Szenario. Das ist schwierig natürlich, weil eben mit diesen Technologien so wirklich gar keine vertrauenswürdige Basis mehr da ist, an der man sich dann wirklich aufhängen kann und sagen kann, okay, wenn es schon eine E-Mail ist, dann rufe ich eben denjenigen an und frage nach, ob das der Auftrag rechtens war. Hier muss man eben sagen, auf allen Ebenen laufen jetzt Gefahr, dass wir eben einem Schwindel auferliegen.
Da kann man nur noch paranoid werden im Grunde genommen und niemand mehr vertrauen.
man könnte es anders sehen. Also aufgrund von Phishing in der Vergangenheit kann man sagen, okay, ich ignoriere jetzt die Mail meines Chefs, ja, weil es könnte ja Phishing sein. Jetzt kann man auch sagen, okay, ich ignoriere auch den Anruf oder ich ignoriere auch die Videobotschaft, weil am Ende des Tages kann alles gefaked sein. Aber wir müssen ja Business machen. Ich meine, wir werden die Kanäle, die wir brauchen, um eben auch mit Kunden und Kollegen zu interagieren, wir werden die nicht kappen können. Die Lösung ist nicht, wir machen dann halt eben keine E-Mail mehr, schreiben keine E-Mails mehr oder wir machen keine Teams-Chats mehr, sondern die Lösung ist, wie Sie richtigerweise sagen, wir brauchen die, wie wir es nennen, immer die Awareness der Person, dass es eben sowas gibt. Und dass es auch Indikatoren geben kann, mit deren Hilfe man zumindest mal misstrauisch werden kann. Ja? Das heißt, das Thema Awareness wird umso wichtiger, indem sich jetzt das Angriffsfeld eben erweitert hat und es auch, wie gesagt, für die individuelle Person schwieriger geworden ist, zu identifizieren, ist es jetzt real oder ist es ein Fake. Manchmal helfen auch die internen Prozesse schon. Weil wenn ich weiß, dass ich beispielsweise ab einem gewissen Betrag zwei Vorstände brauchen, die genehmigen und ein Vorstand nötigt mich, irgendeine Aktion auszuführen, dann kann man schon stutzig werden, weil, wie gesagt, der eigene Prozess eigentlich verbietet, dass sowas passiert. Ja. Es gibt aber natürlich auch Technologien, die wir einsetzen können. Und das ist, glaube ich, das spannende Feld. Beispielsweise kann man eben in Videochat-Verläufen kann man eben auch KI einbinden, wo dann quasi die KI hilft, KI aufzudecken. Ja, und das gibt es schon, da stehen wir am Anfang, aber die Entwicklung geht natürlich da auch rasant vorwärts. Das heißt, es gibt heute schon Technologien, wo ich eben in einen Videochat auch einen KI-Chatbot einlade, der dann mit einer sehr hohen Treffsicherheit sagen kann, der oder diejenige, der vorgibt, im Call zu sein, ist eine KI oder ist womöglich eine KI. Ich muss mal immer ein bisschen drauf schauen, wie treffsicher die Systeme sind. Aber das gibt es schon. Das heißt, ja, wir müssen den Mensch nach wie vor in den Vordergrund stellen. Aber wir müssen den Menschen aus meiner Sicht eben auch flankieren mit Technologien, die ihn unterstützen, misstrauisch zu werden oder zumindest irgendwie ein Feedback zu geben, ob eben eine KI möglicherweise involviert ist oder nicht.
Sie haben es gerade angesprochen, die technische Unterstützung. Im Grunde genommen läuft es ja darauf hinaus, gerade die Tools und die Werkzeuge, die wir für IT-Security einsetzen, möglichst breit aufzufächern und wirklich in alle Facetten unserer digitalen Infrastruktur mehr oder weniger einzubetten. Jetzt werden diese Infrastrukturen ja auch immer komplexer und vielfältiger, wenn ich an das Thema Cloud Computing denke. Ich habe sehr heterogen zusammengesetzte Infrastrukturen mit unterschiedlichsten Komponenten, Schnittstellen, Werkzeugen, Collaboration-Tools. Also es ist ja eine sehr, sehr breit aufgefächerte IT-Infrastruktur, die ich da absichern muss. Wie sollten Anwenderunternehmen da am besten vorgehen und vor allem auch, um nicht den Überblick zu verlieren? Weil sich diese Infrastrukturen ja auch laufend verändern. Also ich muss ja ständig gucken, jetzt kommt was Neues dazu. Wo ist da möglicherweise eine Sicherheitslücke, die ich stopfen muss? Das ist ja auch eine wahre Sisyphus-Aufgabe, da hinterher zu kommen. Was sollten Unternehmen da oder wie sollten Unternehmen da am besten vorgehen aus Ihrer Sicht?
Also zunächst glaube ich nicht, dass wir panisch werden sollten und den Kopf verlieren sollten. Ein befreundeter CIO hat mal gesagt, es gibt kein IT-Problem, für das es keine Lösung gibt. Ja? Es ist nur manchmal wirklich schwierig, die Dinge in Zusammenhang zu bringen oder die richtige Lösung im richtigen Moment zu haben. Ja? Aus meiner Sicht hat sich eben, wie gesagt, der Angriffsvektor erweitert. Die zugrunde liegenden Tätigkeiten haben sich aber nicht verändert, ja, und auch die Sequenz nicht. Aus meiner Sicht ist es nach wie vor die richtige Strategie, als erstes überhaupt eine Strategie zu haben. Ja, das heißt, mit jedem neuen Thema und mit jeder neuen Technologie, die kommt, Sie hatten ja KI, oder wir sprechen jetzt gerade über KI. Sie hatten auch das Thema Quanten-Computing genannt, sich eine Strategie zu überlegen, wie will man intern mit dem Thema umgehen. Ja, weil die schlechteste Strategie ist es, einfach laufen zu lassen, weil dann passiert nämlich Folgendes, dass viele Leute einfach aus eigenem Antrieb, aus eigenem Interesse diese Technologie nutzen, ohne dass es dafür einen Rahmen gibt, der abgesteckt ist. Da gibt es ja auch Beispiele aus der Presse, wo beispielsweise wo große Unternehmen aus dem Unterhaltungstechnologiebereich, die Mitarbeiter haben dann mit KI und mit ChatGPT diskutiert oder teilweise ChatGPT für die Erledigung der täglichen Aufgaben genutzt. Das Problem ist, dass natürlich alle Daten, die in ChatGPT verwendet werden, da Eigentum sind. Ja, das heißt, ab zur Verfügung gegeben. Und wenn ich dann eben geheime Daten in ChatGPT reinlade, dann sind die eben nicht mehr geheim. Ja, das heißt, hier wäre es hilfreich gewesen, von Anfang an diese Themen zu identifizieren und eben eine Strategie für das Unternehmen zu bauen, zu sagen, okay, wie wollen wir damit umgehen, was wollen wir erlauben, was wollen wir nicht erlauben, wie klären wir auch unsere Mitarbeiter auf, es ist ja keine schlechte Absicht, sondern manchmal wirklich nur schlechte Ausführung, ja, dass man eben die Risiken nicht kennt. Ja. Wie kläre ich meine Mitarbeiter auf, dass sie die Risiken kennen und dass eben klar ist für jeden, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt in der Nutzung. Oder eben auch Angebotemasse an die Mitarbeiter, welche Technologien eben im Unternehmen eingesetzt werden können, um eben auch von dem Benefit dann zu profitieren. Der zweite Punkt, und da sind wir auch wieder am gleichen Thema, Sie haben das eingangs auch gesagt, ich kann mich in gewisser Weise schützen, aber nicht hundertprozentig. Ich sollte nur wirklich mir überlegen, welche Dinge will ich denn zum Schutz machen, damit ich eben nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit getroffen werde, sondern dass ich vielleicht die wichtigsten Themen auch schon im Schutze vorausgesehen habe und dafür eben existierende Mechanismen oder Technologie eingesetzt habe. Der zweite Punkt ist auch wie immer schon gewesen, ich muss ja erstmal überhaupt wissen, was ich schützen will. Ich mache immer das Beispiel, die Kantinenverwaltung, die muss nicht unbedingt geschützt werden. Da gibt es halt freies Essen, freies Trinken für die Mitarbeiter über den Zeitraum, wenn was passiert. Aber ich muss mir natürlich darüber im Klaren werden, was ist denn meine Business-DNA, die auch im Fall einer Zelle sehr schnell wiederhergestellt werden muss. Und wir sprechen mit unseren Kunden in einer Art darüber, dass wir sagen, okay, was ist denn das Erste, was wieder laufen muss? Was ist das Zehnte? Und was ist das, was nach einer Woche wieder laufen muss? Ja, und das muss ich kennen und ich muss auch die Abhängigkeiten kennen. Das heißt, wir reden hier wieder mal über IT-Basics, ja, die ich im Griff haben muss. Ansonsten scheitert auch jegliche Technologie, die ich drauf einsetzen will. Der dritte Punkt, und auch da sind wir wieder im klassischen Modell, wie ich solche Angriffe pariere, ist eine schnelle Detection, also schnelles Aufspüren. Wenn ich eben Wochen, Monate brauche, um zu erkennen, dass ich unter Angriff bin, und auch da gibt es ja hinreichend Beispiele, wo ja. Spionage Automobilherstellern über Jahre erfolgt ist, ja. Ich meine, dann habe ich natürlich den Angreifern jeglichen Raum gegeben, um ja zum Ziel zu kommen. Wenn ich es schnell erkenne, kann ich natürlich auch schnell reagieren und kann unter Umständen auch das Schlimmste verhindern. Jetzt kommen wir natürlich zu den Besonderheiten der Technologie. Wie eben gesagt, ich kann mir eben auch technologische Helfer oder auch prozessuale Helfer überlegen, wie ich eben den Schaden solcher Technologien von vornherein irgendwie reglementieren kann. Auch keine Garantie, ja, aber zumindest, dass ich für die Kernprozesse, die ich habe, das gute Gefühl habe, dass ich eben vorbereitet bin, wenn es passieren sollte. Und bei der Wiederherstellung, also wenn wirklich jetzt ein Cyberangriff gekommen ist und Daten verschlüsselt sind beispielsweise, in der Wiederherstellung auch wirklich dann Backups zu haben, die wiederherstellbar sind. Und eben auch wirklich die Reihenfolge zu kennen von dem, was kritisch ist oder nicht. Also Sie sehen, das ist im Grunde genommen neue Technologie, ja, derselbe Ansatz, ja, natürlich verfeinert mit neuen Möglichkeiten. Wie gesagt, man kann sich die KI auch zu Nutzen machen, aber im Grunde genommen ist das, was die Unternehmen machen können. Ja. Und wenn Sie jetzt auf die KI-Themen wieder besonders einziehen, wie Deepfake, dann hilft, glaube ich, tatsächlich die Awareness der Mitarbeiter sehr viel, dass man eben ein wachsames Auge hat, was kommt mir da komisch vor.
Ja, ja. Aber im letzten Endes müssen die Anwenderunternehmen das auch sorgfältig ausbalancieren. Auf der einen Seite natürlich den Schutz ihrer IT-Infrastrukturen, aber sich dann natürlich auch wirklich, wie Sie gerade beschrieben haben, auf den Fall der Fälle vorbereiten, sprich ein ja, möglichst gut geplantes Business Continuity Management aufzusetzen, zu sagen, okay, jetzt ist was passiert, welche Prozesse laufen da an? Erstmal, wen muss ich informieren, wer muss loslaufen, wie erkenne ich, was kaputt ist, wie bringe ich bestimmte Dinge wieder zum Laufen? Also im Grunde genommen so dieses Ganze wieder anlaufen, dann einmal definieren und dann, denke ich mal, auch immer wieder trainieren und durchspielen, weil der beste Plan nützt natürlich auch nichts, wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob er auch funktioniert. Also das muss im Grunde genommen wirklich so einen Kreis bilden vom Schutz anfangen, also wirklich versuchen, meine Infrastruktur so gut wie möglich zu schützen, bis ja zu dem, wenn es passiert, was tue ich und wie gut funktioniert das dann auch? Also wirklich alles, alle Facetten mit abzudecken.
Also wir leben in einer besonderen Zeit und Sie haben vollkommen recht. Das Thema Business Continuity Management soll ja eine Resilienz erzeugen gegen gewisse Risiken, die außen sind. In der Vergangenheit hatten wir oft immer nur mit einem Risiko zu tun. Ja, beispielsweise, wir haben das Cyberrisiko gesehen und haben uns davor geschützt. In manchen Regionen oder in manchen Bereichen hatten natürlich auch physische Beeinflussungen sehr stark immer mit betrachtet. Wenn Sie beispielsweise nach Israel schauen, dort hat man immer schon, ja, physische Bedrohungen und Risiken eben sehr stark bewertet. Ja. Wir leben aber in einer Welt, wo wir tatsächlich das Thema Resilienz und Business-Resilienz viel, viel breiter betrachten müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess für viele Unternehmen, dass man eben das Thema Business-Resilienz nicht in einzelnen Sparten, sondern auch übergreifend betrachtet, bestehend aus Cyberattacken, aus Natural Disaster, aus Physical Disaster. Wir kommen aus einer Pandemie auch raus, die uns ja auch irgendwie Erkenntnisse gezeigt hat, im Guten und im Schlechten. Und diese Themen müssen eben in einem Notfallmanagement, in einem Plan übereinander gebracht werden. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, wenn Sie vor 5 Jahren zu Ihrem CEO gekommen wären, hätten gesagt, ja, wir müssen jetzt mal einen Plan machen gegen alle diese 4 Attacken, hätte er wahrscheinlich gesagt, okay, oder Sie gesagt, kommen Sie bitte wieder, wenn Sie nicht mehr glauben, die Welt geht unter. Ja, aber die Zeit hat sich gedreht. Die letzten Jahre haben aus unterschiedlichen Aspekten gezeigt, dass all diese Themen auch auf einmal kommen können. Und insofern meine persönliche Meinung, aber muss man es eben Resilienz für ein Unternehmen aus all diesen Aspekten betrachten. So, und Cyberbedrohungen sind nach wie vor halt eine der Top-Bedrohungen. Wenn man jetzt die Wahrscheinlichkeit nimmt, ja, dann kann das eben, wie Sie richtigerweise sagen, zu jeder Zeit und jedem passieren. Wir machen regelmäßig Studien, wo wir auch CEOs befragt haben. Ganz interessant. Aus meiner Sicht gab es dort 2 fundamentale Missverständnisse von Firmenentscheidern. Das erste Missverständnis war, dass man wirklich denkt, dass die Investitionen in Cyberabwehr höher sind als der potenzielle Schaden. Da gibt es Zahlen sogar für Deutschland von Bitkom beispielsweise, dass der Faktor 10 dazwischen ist, zwischen den Investitionen und den potenziellen Schäden allein in Deutschland. Das zweite fundamentale Missverständnis war, dass man glaubt, dass Cyberrisikoschutz und ich fasse es mal weiter, vielleicht auch Business Resilienz ein einmaliges Thema ist. wo man einmal investiert und dann eben einen Status erzeugt hat, mit dem man leben kann. Und ich glaube, das sind fundamentale Missverständnisse, die man sehr schnell aufräumen sollte, weil ansonsten hat man wirklich ein Problem, aus meiner Sicht.
Ja. Ja. Missverständnisse bei den Unternehmensverantwortlichen, Cybersicherheit als kontinuierlichen Prozess verstehen, die Hausaufgaben machen, von Detection bis Business Continuity. Ja, und generell die Resilienz stärken, über Cyber hinaus auch andere Bedrohungen im Auge behaben und ein ganzheitliches Sicherheitsverständnis entwickeln. Ja, Herr Schumacher, danke, dass Sie heute bei uns waren. Das war eine neue Folge von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche CIO und CSO. Mein Gast war heute Thomas Schumacher, Cybersecurity Lead bei Accenture. Ich bin Martin Bayer, Chefredakteur bei Foundry in Deutschland. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Hat Ihnen die Episode gefallen, dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, danke an alle, die uns heute zugehört haben. Tschüss und machen Sie es gut. Bleiben Sie sicher.